Ja, wir haben eben einen Text gehört aus dem Johannesevangelium. Ich lese aus Matthäusevangelium auch einen Text, der zu Karfreitag passt. Matthäus 27, Verse 45 bis 54. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabdani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen: Der ruft nach Elia. Und sogar lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte. Und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern. Nach seiner Auferstehung kamen sie in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ja, Herr, es ist ein besonderer Tag, den wir heute feiern. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was das für uns bedeutet. Amen. Ja, Oskar, was geschah denn eigentlich an Karfreitag? Das kommt doch ganz stark darauf an, wenn wir fragen. Pilatus hätte am Karfreitagabend wahrscheinlich gesagt: Naja, was war denn heute so alles los? Schon am frühen Morgen wieder Ärger mit den Juden, lief aber relativ glimpflich ab. Drei Leute gekreuzigt, darunter ein ganz merkwürdiger Kerl, aber was soll's. Am Ende waren alle zufrieden. Mittag gab's eine Sonnenfinsternis oder sowas Ähnliches, ein kleines Erdbeben, ist aber, soweit wir wissen, nichts passiert. Ach ja, und meine Frau, die hatte ganz schlecht geschlafen und von diesem merkwürdigen Kerl geträumt, der dann gekreuzigt wurde. Frauen sind manchmal ein bisschen seltsam. Und der hohe Priester würde sagen: Das war richtig anstrengend heute. Dank Judas haben wir endlich Jesus erwischt, ohne dass seine Anhänger im Volk was mitbekamen. Dann am frühen Morgen ein ewig langes Verhör mit einer Gotteslästerung, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe und hoffentlich auch nie wieder hören werde. Wenn einer die Todesstrafe wirklich verdient hat, dann dieser Jesus. Der olle Pilatus war wie immer nicht gerade kooperativ, aber schließlich gab er nach und soweit ich gehört habe, lief dann alles perfekt. Das Problem sind wir also los. Und vielleicht wird es jetzt wieder etwas ruhiger. Nachmittags gab es ein Erdbeben. Und dann waren da noch ziemlich merkwürdige Dinge. Eine Sonnenfinsternis, obwohl gar keine angesagt war. Und im Tempel soll der Vorhang von oben bis unten kaputt gegangen sein. Keine Ahnung, wie das geschehen konnte, der hängt da ja nur. Naja, solange die Leute vom Passafest noch in Jerusalem sind, werden wir dafür sorgen, dass das nicht die Runde macht. Und Benjamin, ein ganz gewöhnlicher Jude im Zentrum von Jerusalem, würde sagen: Ja, also, wir haben am Donnerstagabend mit einigen Verwandten das Passamal gefeiert. Und es wurde natürlich ein bisschen später als sonst, bis wir alle ins Bett kamen. Gegen 8 bin ich aufgestanden und da war schon ziemlich Lärm. Bei der Burg Antonia, beim Tempel drüben. Und dann habe ich gehört, dass heute wohl wieder einige gekreuzigt werden sollen. Der Hohe Rat soll ganz überraschend zusammengerufen worden sein. Das geschieht selten. Und man hört, es soll wohl wegen diesem Jesus gewesen sein. Kurz vor 9 sah ich dann eine Menschenmenge römischer Soldaten und 3 Männer, die jeweils ein Kreuz durch die Gassen trugen und hinaus vor die Stadt schleppten. Meine beiden älteren Jungs liefen mit und wollten sehen, was geschehen würde. Gegen 12 wurde es plötzlich dunkel und meine Frau war ziemlich sauer. Wir hatten ja noch Gäste und wollten bald mal was essen. Und als es dann fast 3 Stunden lang dunkel blieb, da kam mir die Sache auch etwas unheimlich vor. Und dann spürten wir alle ganz deutlich ein Erdbeben. Kurz nach 3 wurde es zum Glück wieder hell und wir waren alle sehr erleichtert. Aber dann kamen die beiden Jungs zurück. Ich sah sofort, dass es ihnen nicht wirklich gut ging. Sie machten einen verstörten Eindruck. Sie erzählten, dass die Römer tatsächlich Jesus gekreuzigt hätten, zusammen mit zwei ziemlich bekannten Räubern. Ob das wirklich nötig war, ich meine, diesen Jesus zu kreuzigen? Ich weiß nicht, bei manchen Dingen hat er wirklich recht. Und dann wurde es wirklich schwierig mit unseren Jungs. Eigentlich sind sie ja schon recht vernünftig, aber sie behaupteten beide steif und fest, sie hätten auf dem Rückweg draußen vor der Stadt den Großvater gesehen. Beide waren sich ganz sicher, dass er es war. Er hätte sie mit Namen gegrüßt. Das wäre an sich ja kein Problem, außer dass mein Vater schon vor einem halben Jahr gestorben ist. Die Jungs sahen aus, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Wenn das aber drum ist, muss ich mal zum Friedhof gehen und nachgucken. Was geschah am Karfreitag? Wenn wir die Kiko-Kinder fragen würden, dann würden sie sagen, naja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Am Karfreitagabend hätte wahrscheinlich fast jeder in Jerusalem das auch sagen können. Jesus ist am Kreuz gestorben. Einige wenige hätten wahrscheinlich gesagt, mein Bruder, mein Cousin, mein Sohn ist gestorben. Andere hätten gesagt, mein Meister, mein Lehrer, mein bester Freund ist gestorben. Noch andere hätten gesagt, der, der mich gesund gemacht hat, ist gestorben. Und andere hätten gesagt, Gott sei Lob und Dank, diesen Querulanten sind wir los. Was sagst du? Was ist am Karfreitag geschehen? Wer ist am Kreuz gestorben? Warum? Es gibt ganz viele Antworten auf diese Frage. Aber die Frage ist auch, ob unsere Antwort irgendwelche Auswirkungen hat. Die meisten Leute in Jerusalem um das Jahr 30 rum hätten spätestens nach ein paar Tagen ziemlich genau sagen können, was damals geschah. Und sie gingen zur Tagesordnung über. Jener Freitag war irgendwie merkwürdig, aber es ging vorbei und alles war wieder normal. Ist das bei uns auch so? Karfreitag ist ein etwas merkwürdiger Feiertag. Aber nachher geht es ja wieder weiter und alles ist wieder so wie zuvor. Es ist dann ein bisschen so, wie wenn ich eine Todesanzeige von einem Professor Dr. Karl Stenger in Stuttgart lese, der mit 86 Jahren gestorben ist. Ich kenne den nicht und wenn ich ehrlich bin, berührt mich das auch nicht so wirklich. Aber wenn du diese Person kennst, ist plötzlich alles ganz anders. Und so ist es mit Karfreitag. Der Tag berührt dich vielleicht gar nicht so besonders. Außer du kennst Jesus. Dann sagst du vielleicht auch gar nicht, an Karfreitag ist Jesus gestorben. Dann sagst du vielleicht, an Karfreitag ist mein bester Freund gestorben. Mein Herr, mein Erlöser, mein Sündenvergeber, mein Retter, mein König, Gottes Sohn, wegen mir gestorben. Und dann ist nichts mehr wie vorher. Dann ist der Karfreitag ein riesengroßer Grund zur Erleichterung und ein riesengroßer Grund zur Dankbarkeit. Wenn mein Jesus für mich gestorben ist, dann ist die Rechnung für alle Schuld in meinem Leben bezahlt. Dann ist das alles weg. Dann kann ich aufatmen. Dann ist da kein schlechtes Gewissen mehr. Keine schlechten Erinnerungen. Keine Schuld. Keine Angst. Da bleibt nichts übrig, was an mir hängen bliebe. Und genau das feiern wir doch, wenn wir anschließend Abendmahl feiern. Diese Dankbarkeit, diese unendliche Erleichterung, dass einer da ist, der das alles auf sich genommen hat. Und wenn mein Herr für mich gestorben ist, dann kann ich neu anfangen. Dann muss ich mir den Himmel nicht mehr verdienen. Dann muss ich nicht ausreichend Pluspunkte sammeln, um meine Negativpunkte auszugleichen. Dann ist alles vergeben und erledigt. Wenn mein Retter für mich gestorben ist, dann kann ich auf Gottes Liebe und Gottes Güte vertrauen. Wenn Gott bereit ist, seinen eigenen Sohn für uns zu opfern, könnte er uns dann irgendwas anderes vorenthalten? Wenn er das größte Opfer bringt, wird er anschließend plötzlich knausig sein? Meint er es dann plötzlich nicht mehr gut? Wenn du Jesus kennst, ist der Karfreitag eine riesengroße Erleichterung und Grund für ganz große Dankbarkeit. Karfreitag ist aber auch noch etwas anderes. Eine riesengroße Verpflichtung. Ich formuliere das mal so. Ist mein Jesus dafür gestorben, dass ich so lebe, wie ich es gerade so tue? Ist mein Jesus dafür gestorben, dass ich so lebe, wie ich es gerade so tue? Einige von euch kennen vielleicht einen Film, Der Soldat James Ryan. Ist jetzt nicht unbedingt ein Familienfilm für den Sonntagnachmittag, aber vielleicht haben ihn einige gesehen. Am Anfang des Filmes steht James Ryan als alter Mann mit seiner Frau auf einem Soldatenfriedhof in Frankreich vor dem weißen Grabkreuz von Hauptmann Miller. Und im Hintergrund sieht man seine Kinder und seine Enkel. Dann blendet der Film zurück. James Ryan kämpft im Zweiten Weltkrieg als Fallschirmjäger in Frankreich. Seine drei Brüder sind auch im Krieg. Und es stellt sich heraus, dass alle Brüder kurz hintereinander gefallen sind. Es gibt in Amerika eine Tradition, dass mindestens ein Sohn der Familie überleben soll. Und da James wahrscheinlich der Einzige ist, der noch am Leben ist, entscheidet ein hoher Offizier, dass er sofort aufgespürt und nach Hause geholt werden soll. Ein Trupp Soldaten unter Hauptmann Miller macht sich auf den Weg, um James Ryan zu suchen. Nach endlosen Strapazen und Gefahren finden sie ihn endlich und James weigert sich, nach Hause zu kommen. Seine Kameraden sind in einer schwierigen und gefährlichen Lage und er kann sie nicht einfach so im Stich lassen. Also bleiben Hauptmann Miller und seine Soldaten bei James Ryan und seinem Trupp und helfen ihnen, diese schwierige Situation zu überleben und eine wichtige Brücke zu verteidigen. Alle Soldaten zusammen tun alles, was sie können, damit James am Leben bleibt. Und das gelingt bis zum Schluss. Das Problem an der Sache ist nur eins. Im Verlauf dieser Such- und Rettungsaktion, damit James Ryan am Leben bleiben kann, sterben reihenweise Soldaten. Und der Letzte, der 20., der stirbt, damit James Ryan am Leben bleibt, ist Hauptmann Miller, der Offizier, der ausgeschickt worden ist, um ihn zu suchen und nach Hause zu bringen. Dieser Hauptmann Miller liegt im Sterben und sagt zu James: James, mach was aus deinem Leben. Sei ein guter Mensch. Zeig uns, dass es dies alles wert war. Dann stirbt der Hauptmann und der Film blendet zurück auf den Friedhof in Frankreich. Der alte James Ryan salutiert vor dem Grab von diesem Hauptmann Miller. Und dann sieht er seine Frau an. Und er fleht sie an und sagt zu ihr: Sag mir bitte, bitte, dass ich ein guter Mensch war. Sag mir bitte, dass ich aus meinem Leben was gemacht habe. Sag mir, dass ich ihr würdig war. Und wenn man ihn das sagen hört, spürt man die Last, die auf diesem Leben lag. Diese Furcht, ein guter Mensch sein zu müssen, etwas aus dem Leben machen zu müssen und vielleicht doch nicht gut genug gewesen zu sein. Vielleicht doch diese 20 Kameraden enttäuscht zu haben. Wie muss man leben, wenn 20 Menschen für einen gestorben sind, damit man selbst am Leben bleibt? Wie führt man ein gutes Leben in dieser Situation? Wie macht man dann etwas Besonderes aus seinem Leben? Ist das nicht eine ungeheure Last? Wie lebt man dann? Der Film gibt dazu überhaupt keine Antwort. Er stellt nur die Frage. Aber eigentlich ist an Karfreitag für jeden von uns diese Frage ja noch viel krasser. Wie lebt man? Wie muss oder wie sollte man leben, wenn nicht 20 Menschen, sondern Gottes Sohn selbst für einen gestorben ist? Das ist es doch, was wir an diesem Tag bekennen, dass Gott in Jesus Christus für uns gestorben ist. Und ich glaube, das ist die allerwichtigste Frage von Karfreitag. Wenn Jesus als Gottes Sohn an diesem Kreuz dort starb, für mich und für dich, wie müssen du und ich dann leben, dass Jesus sagen kann: Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Dafür wollte ich sterben. Du hast aus deinem Leben was gemacht. Wenn Jesus für mich starb, freut er sich dann, wenn er mein Leben sieht? Wie lebt man, wenn Gott für einen gestorben ist? Wäre das nicht zu einer ungeheuren Last? Die Genfer Übersetzung hat das im Römerbrief sehr schön formuliert. In Kapitel 12 steht dort am Anfang: Die einzige angemessene Antwort, in Klammer, auf all das, was Gott in seiner Barmherzigkeit getan hat, Klammer zu, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Das ist die einzige angemessene Antwort an Karfreitag, dass wir uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Paulus meint damit, dein Leben gehört Jesus. Du lässt absichtlich, bewusst und immer wieder Jesus in dein Leben hineinreden. Du willst mit ihm über dein Leben reden. Du willst es ihn gestalten lassen. Darüber muss man nachdenken. Es geht ja ums ganze Leben. Das muss man sich genau überlegen. Und dann muss man es festmachen. Das braucht eine Entscheidung. Will ich das wirklich, diese angemessene Antwort geben? Mein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen? Es braucht eine Entscheidung aus Dankbarkeit, weil man es verstanden hat. Und manchmal muss es einfach wieder ganz neu gesagt und bekräftigt werden. Und das zu formulieren ist nicht wirklich schwer. Aber es muss eben gut überlegt sein. Danke, Herr Jesus, dass du am Karfreitag gestorben bist, damit ich leben darf. Mein Leben steht dir zur Verfügung. Es gehört dir. Zeig mir, wie ich leben soll, damit es ein Leben wird, das besonders ist für dich. Eins, an dem du Freude haben kannst. Eins, wo man am Schluss sagen kann, es hat sich gelohnt. Und dann sind wir ganz schnell wieder am Kreuz bei Jesus. Wir schaffen das nämlich nicht. Aus eigener Kraft so zu leben, wie man leben müsste, wenn Gott für einen gestorben ist, das kriegen wir nicht hin. Und wenn das für unser ganzes Leben gelten soll, dann ist es ja nicht mal so eine Projektwoche mit Jesus, sondern immer, bei allem. Da gehört vielleicht manchmal sogar Verzicht und Opfer dazu. Und manchmal gelingt es einfach überhaupt gar nicht. Und dann ist Jesus da. Mit seiner Vergebung, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Treue, aber auch als der auferstandene Herr, mit seiner Hilfe und seiner Weisheit als unser Schöpfer. Die Kollegen von James Ryan konnten ihm nicht sagen, wie er leben sollte, die waren alle tot. Der musste sich das selber zusammenreimen und hoffen, dass sie irgendwie nicht enttäuscht sein würden. Deswegen war es eine riesengroße Last. Bei Jesus ist das anders. Er ist da. Mit ihm kannst du reden. Er weiß, wie dein Leben gelingen kann. Er weiß, was dir gut tut und was nicht. Er will dich auf einen guten Weg führen. Er ist vertrauenswürdig. Und er macht aus jedem Leben, das wir ihm zur Verfügung stellen, etwas ganz Besonderes. Wir legen ihm am Herzen, so sehr, dass er sich kreuzigen ließ. Was Karfreitag bedeutet, hängt ganz stark davon ab, ob du Jesus kennst. Wenn du ihn nicht wirklich kennst, ist Karfreitag ein schräger Feiertag, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Also vielleicht mal so generell über das Elend und Leid in dieser Welt nachzudenken, wie es eine Theologin in diesen Tagen vorgeschlagen hat. Aber wenn du Jesus kennst, ist es ein Tag, an dem wir gar nicht so recht wissen, wie wir unserer Dankbarkeit genügend Ausdruck geben können. Wie wir Gott genug Danke sagen können für seine Liebe. Weil er uns so sehr liebt, dass man es eigentlich gar nicht verstehen kann. Und man könnte dann bei solchen schönen Worten des Dankes stehen bleiben. Aber ich glaube, wenn wir wirklich verstanden haben, was geschah am Karfreitag, dann wird uns das nicht reichen. Dann taucht die Frage auf, und wie jetzt weiter? Wie lebe ich jetzt, wenn Jesus für mich gestorben ist? Irgendwie muss der Dank doch dann gelebt werden. Und deswegen sagt Paulus, die einzige angemessene Antwort auf Gottes Barmherzigkeit ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Paulus hat das nicht nur gesagt, weil es richtig ist, sondern weil er es erlebt hat. Und ich glaube, es gibt ganz viele hier, die sagen können, ja, es stimmt. Es gibt nichts Besseres für dein Leben, als es vollständig und in allem Gott zur Verfügung zu stellen. Karfreitag ist ein sehr guter Tag, um zum ersten Mal vielleicht oder wieder ganz neu mit Jesus darüber zu reden, damit dein Leben ganz Gott zur Verfügung steht. Amen. Herr Jesus, du hast dein Leben gegeben für uns und du weißt, dass es uns gar nicht so leicht fällt, dann zu sagen, unser Leben gehört dir, mein Leben gehört dir. Aber danke, Herr, dass es nichts Besseres gibt. Danke, dass du dann was draus machst, was wirklich besonders ist und was sich lohnt. Schenk uns den Mut, uns da immer wieder drauf einzulassen. Amen.